Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 18. November 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, Abo, 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 Abo. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt zum Abonnieren. Rahmenverträge stehen bevor. Die miserabelsten Verträge seit 1291. Wer die nicht gut findet, man kann sie gar nicht gut finden, der muss jetzt uns abonnieren. Da sind alle Informationen, alle Fakten, Zahlen, Analysen, Kommentare, Recherchen zum Thema. Wenn ihr das nicht machen wollt, was ja okay ist, dann könnt ihr uns auch anders unterstützen, nämlich mit sogenannten Unterstützungsbeiträgen. Ihr könnt am Schluss von der Shownotes schauen, da könnt ihr uns einen Betrag überweisen, das freut uns auch. Dann drittens, der Kalender ist immer noch erhältlich, der beste Kalender zum Thema EU. Ganz gleich, ob man die EU gerne hat oder nicht so gerne hat, lachen tut man auf jeden Fall. Gut, gehen wir zu der Schweizer Politik. Der Bund hat wieder ein paar interessante Meldungen, die wir verzeichnen müssen. Ja, Dominik, um was geht's?
Ja, die monatliche Asylstatistik ist rausgekommen. Im Oktober 2025 sind 2643 Asylgesuche eingereicht worden. 72 mehr als im September 2025. Insgesamt sind die Gesuche leicht rückläufig in den ersten 10 Monaten im Vergleich zum Vorjahr. Interessant finde ich einfach, man muss wieder mal in Erinnerung rufen, wer ist das eigentlich, wo ein Asylgesuch stellt. Auch im Oktober, ich tue wirklich jetzt vorlesen, wie man es mir uns geschickt hat. Auch im Oktober war Afghanistan mit 684 Gesuchen das wichtigste Herkunftsland, gefolgt von Eritrea 319, Somalia 317, Algerien 204 und der Türkei von 187 Asylgesuchen. Alles Länder, die auf dem Weg in die Schweiz mindestens eins, wenn nicht ein Dutzend, sichere Länder durchquert haben.
Und vor allem EU-Länder, die ja eigentlich mit uns verbunden sind mit dem famosen Dublin-Abkommen, wo ja eigentlich heisst, es darf gar kein Asylbewerber bei uns auftauchen. Bei einem weichen System, dass das nicht hätte funktionieren können, ist ja klar. Die Italiener sind einfach die Dummen im Umzug und dass sie das nicht wollen sein, ist auch verständlich. Aber vielleicht noch schnell zu den Nationalitäten. Ich meine, da sieht man den ganzen Wahnsinn. Ihr müsst nur mal Kriminalitätsstatistiken anschauen, wo der Kanton Zürich, und zwar der Mario Fehr, der Polizeidirektor, rausgegeben hat. Und dort ist offensichtlich, es gibt 4 Nationalitäten, die uns überdurchschnittlich viel Probleme bereiten. Und 2 von denen sind jetzt auch da bei den Asylzahlen erwähnt. Das ist vor allem Algerien und Afghanistan. Ich meine, wir sind einfach nicht ganz bache. Und es sind auch alles Staaten, wo man muss sagen, bei Algerien ist kein Bürgerkrieg. Also Bürgerkrieg ist im Fall sowieso übrigens kein Fluchtgrund, ist kein Asylgrund. Asyl ist einmal gewesen, politische Verfolgung. Afghanistan, ja, die Taliban sind wieder an der Macht, weil sehr viel von der Bevölkerung von Afghanistan das hätte wollen. Türkei, tut mir leid, das gilt offiziell, soviel ich weiß, als sicheres Land. Also es ist absurd. Es ist einfach absurd. Und dass man da einfach noch also die Positivmeldung bringt und sagt, ja, 72 weniger, Halleluja, es läuft schief.
Also die linke Migrationspolitik von Beat Jans, die, mit der importieren wir Kriminalität und nachher geht man jammern, man hat Femizid. Es ist einfach durchgerollt.
Es ist wirklich durchgeknallt. Aber es ist nicht durchgeknallt, es ist einfach vor allem total verlogen. Man macht, aber das ist bei der Linken also grundsätzlich. Ich meine, die Zuwanderung ist ein Thema, wo so viele Sachen ja, strapaziert, wo ja der Linken auch wichtig ist. Oder? Meine Umweltschutz ist natürlich schwieriger zu machen mit 1 Million mehr Einwohner. Aber das darf nicht sein. Oder die Wohnungsnot, dass das könnte damit zu tun haben, dass wir 1 Million mehr Menschen in diesem Land haben. Nein, es sind Spekulanten. Also es ist ein unglaubliches Ablenkungsmanöver Politik, die die Linken da betreiben. Und was einem am meisten erstaunt, Dominik, sie kommen immer noch mit dem durch. Sie kommen eigentlich mit dem durch.
Das ist so. Und sie kommen so lange durch, wie man letztlich die konkreten Auswirkungen halt kann unter dem Deckel halten kann. Wie man kann bei Femizid dann von nötiger Gleichstellung reden statt von nötiger vielleicht Grenzkontrolle oder von einer Asylpolitik, wo letztlich Asyl, wie du es gesagt hast, wieder zurückführt auf den eigentlichen Zweck.
Genau, weil Gleichstellung einzuführen in Afghanistan. Das schafft
Frau Baumschneider, muss aufpassen.
Das schafft jetzt nicht einmal der Cedric Wermuth mit der Audi viel zu.
Frau Bohm-Schneider ist ja Schafzüchterin, also von dem her, sie könnte sich kulturell natürlich mit irgendwelchen Taliban-Schafzüchtern vielleicht unterhalten, oder?
Genau. Gut, auch Afghanen, müssen wir gleich zugeben, auch die müssen schlafen. Auch die müssen schlafen. Und wir haben nichts gegen die Afghanen, da möchte ich es auch mal einmal betonen. Wir haben nichts gegen Afghanen, aber wir haben etwas gegen afghanische Verbrecher. Das haben wir nicht gern. Aber auch die müssen schlafen. Am besten in einer Zelle. Aber jetzt gehen wir zu einem viel angenehmeren Thema. Nein, Schlafen ist für uns alle wichtig. Und wer eine gute Matratze hat, der hat schon die halbe Miete. Und das ist natürlich Schlafwohl. Ihr wisst es, hört jetzt gut zu.
Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
Ja, vom Bund wird heute auch noch bekannt gegeben, das Resultat von einer Jugendbefragung. Unsere Jugend hat wieder Auskunft geben müssen. Ich will es jetzt nicht so lächerlich machen. Es ist nämlich immer interessant, was unsere Jungen so sagen. Dominik, was sind die wichtigsten Erkenntnisse?
Ja, die Jugendbefragung, die gibt es seit Jahrzehnten. Die muss man doch machen. Mit den Männern macht man das bei der Rekrutierung. Das hast du wahrscheinlich schon gemacht. Ich auch noch sicher. Bei der Rekrutierung muss man noch so einen Fragebogen ausfüllen. Und man macht es auch seit einigen Jahren schon. Ich glaube, ziemlich lang macht man es auch mit 15.000 Frauen. 65.000 junge Männer hat man befragt. Insbesondere zu ihrem Netzwerk, ihren sozialen Beziehungen, auch zu der Frage, wie sie online und offline unterwegs sind. Das ist sehr interessant. Zwei Erkenntnisse habe ich jetzt daraus genommen. Es gibt einen höheren Anteil an isolierten jungen Erwachsenen, und zwar insbesondere junge Männer. Also Frauen sind noch ein bisschen besser, junge Männer haben offensichtlich Probleme. Es fehlen ihnen richtige Netzwerke, und sogar offline wie online. Und das finde ich tragisch. Das ist wirklich, das passt nicht zu unserem Land. Ich will in einer Gesellschaft leben, wo man so ein Netzwerk hat, wo man sie pflegt, vor allem offline, vor allem in der wirklichen Welt. Weil das ist am Schluss das, wo, wenn man irgendeine Krise hat oder Fragen hat oder Leute, die herausfinden, was man selber ist und selber werden will, sind es doch die Netzwerke, die einem das spiegeln.
Genau, und es ist natürlich viel, also wir können jetzt spekulieren, aber es ist natürlich auch das Resultat von einer Kirnwäsche, die jetzt 30 Jahre lang stattgefunden hat bei unseren jungen Buben. Ja, alles ist toxisch, was männlich ist, und das gehört dazu natürlich auch die sogenannte Boys Group, oder? Dass eben Buben oder Männer gerne ab und zu etwas miteinander machen und das relativ geschlechtereinheitlich gerne machen, wie die Frauen ja übrigens auch. Nur man hat es bei den Frauen nicht so bemerkt oder besser gesagt nicht so rausgestrichen. Aber bei den Männern ist das wahnsinnig schlecht angesehen worden. Die Fadi, Jungwacht, die Studentenverbindungen, der Sportverein. Sportverein geht noch, das ist noch okay. Das ist ja meistens auch noch eher gemischt. Aber einfach so die typischen Organisationen, Jugendorganisationen, die übrigens ja auch immer Mädchen dabei gewesen sind, nicht gemischt, aber immer dabei gewesen sind, aber die funktionieren nicht mehr. Und ein Grund ist ganz sicher, dass die Boys Group, das ist überall immer negativ dargestellt worden, als wären wir die Einzigen, die ein Netzwerk haben. Das andere ist, das ist meine Beobachtung jetzt als Vater von zwei Buben, Gamen ist natürlich brutal. Oder? Gamen ist natürlich schon etwas, wo Buben reinzieht und eigentlich schon vereinzelt, oder? Muss man schon auch sagen.
Ja, und darum muss ich sagen, tun nicht nur gamen. Also wirklich, gehen die Pfadi, gehen die Studentenverbindung in Theaterverein, in Sportverein. Wirklich, das ist wirklich wichtig. Ich glaube, sollten auch die Eltern ein bisschen ein Auge darauf werfen, dass es so ist. Weil sonst, es macht mir ein bisschen Sorgen, die Resultate, ich da unten dran verlinke, wo man dann die ausführliche Zusammenfassung und weitere Dokumente anschauen kann.
Ich glaube, es ist auch noch wichtig, dass man einfach mal betont, dass Männer einfach eine sogenannte organisierte Geselligkeit brauchen. Frauen können sich wahrscheinlich besser organisieren, wenn sie es lustig haben wollen. Die müssen nicht einen Club organisieren oder einen Verein oder irgendwelche Rituale finden, wie die Studentenverbindungen. Männer haben das gern und sie brauchen es. Und wenn sie es nicht haben, dann werden sie zu Nerds und hocken daheim und gamen. Also wir brauchen die organisierte Geselligkeit. Und dann geht es uns ja gut. Aber bitte tönt die nicht zerschlagen, die organisierte Geselligkeit. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, wo genauso wichtig ist, wenn ihr ein KMU sind und wirklich wollen Erfolg haben. Ihr wisst es, Marketing ist extrem wichtig. Aber nicht alle haben ein Händchen dafür, wie man Marketing macht. Das ist natürlich ein Wissen wie jedes andere auch. Und ihr habt vielleicht ein gutes Produkt, sagen wir eine gute Bratwurst, wollt ihr verkaufen, aber wissen nicht wie Marketing. Dann müsst ihr jetzt zum Büro Metzener. Büro Metzener weiss, wie man speziell wie KMU sich vermarkten müssen. Hört jetzt gut zu.
Hey Markus, wo brennt's?
Hey Dominik, vorher hat gerade eine charmante Dame angerufen. Eine sehr schöne Stimme. Herzlich noch dazu. Die hat nach dir gefragt. Aber es geht scheinbar um eine Kampagne, gell? Es ist leider nichts Privates. Aber was meinst du, wie könnten wir anfangen? Eben doch, gell? Sofort? Da habe ich nicht viel versprochen. Perfekt.
Wir machen kein Büro auf. Das Büro Metzener. Das unbürokratische Werbebüro. Bürometzener.ch.
Ja, jetzt vielleicht auch organisierte Geselligkeit, aber nicht in unserem Sinn, ist das erste Forum zum Kulturerbe der Schweiz in Winterthur. Dominik, was ist da Wichtiges vorgefallen? Was ist da besprochen worden?
Mir ist das Kulturerbe wirklich wichtig und darum habe ich die Medienmitteilung, weißt du, wir werden da geflutet. Ich kann nicht jede anschauen, aber die habe ich jetzt angeschaut und dachte, was haben denn die gemacht? Oder? Also das ist ein Forum auf der Fachebene vom Nationalen Kulturdialog. Markus, ich bin 29 Jahre im Bundeshaus. Ich habe noch nie gehört, dass es einen nationalen Kulturdialog gibt. Es gibt auch eine Abkürzung dafür, NKD. Das klingt so ein bisschen wie NKWD. Es klingt nach dem russischen Geheimdienst. Es ist schlimm. In Winterthur haben die sich getroffen. Man hat darüber geredet, über die Faro-Konvention. Wie immer, es gibt eine internationale Konvention, wo irgendwelches Zeug drinsteht. Die kommt vom Europarat. Und in Workshops hat man dann geredet über Themen wie Governance, Digitalisierung, Professionalisierung. Umstrittenes Erbe und lebendige Traditionen hat man vertieft. Genauer steht das leider nicht drin. Ob man irgendwie, weiss auch nicht, Talerschwingen geübt hat, das hätte ich gut gefunden. Oder Naturjodel, wie wir es letzten Donnerstag beim Toni Brunner anlässlich vom Weihnachtsessen gehört haben. Ich weiss nicht, 150 Teilnehmer sind dort gewesen. Und eben das, was mir halt fehlt, hat man echt auch darüber geredet, was Schönheit ist und was schönes Kulturerbe ist und wie genau die Generation von Beamten und Architekten, die sich da vermutlich getroffen hat, das kaputt macht. Das wäre meine grosse Frage, aber ja, bleibt offen.
Es geht noch in etwas anderes hinein, das eben auch mit dem Kulturerbe zusammenhängt. Oder? Kulturerbe heisst ja eigentlich auch, dass man bestimmt, was ist überhaupt das Erbe. Und das ist eine Auswahl. Das ist eine Auswahl und die muss nach gewissen Selektionskriterien stattfinden. Und das ist auch etwas, was ja wir eigentlich völlig verlernt haben in der Schule. Oder? Früher hatten wir einen Kanon von der guten Literatur. Man hat einen Kanon von der guten Musik. Man hat einen Kanon von der guten Kunst. Das war einmal umstritten, stimmt. Aber man hat einen Kanon gehabt. Heute, die Leute sind sich auch nicht mehr einig, ob jetzt das ein Unterschied ist, ob der Michelangelo die Sixtinische Kapelle vollmalt oder irgendein, ich weiss auch nicht, ein Schnuddergolf am Hauptbahnhof ein Graffiti malen. Das ist beides gut.
Aber es ist gleich.
Schön, schön, ja. Kreativ. Mhm. Wer hat das Recht, das zu beurteilen? Und man kann ja die Haltung haben, aber die Haltung ist nicht zu vereinbaren mit einem Kulturerbe-Begriff. Deshalb ist es noch lustig, dass man das dann gleich wieder will. Obwohl man eigentlich alles gemacht hat, dass die Leute eben nicht mehr wissen, was ist schön. Weil schön, ja, da muss man selektionieren, da muss man sagen, es gibt auch hässlich. Gut. Wenn ihr sonst noch Probleme habt in eurem Leben und nicht wisst, wie weiter, zum Beispiel habt ihr keine Ahnung, wo Washington ist und wo Brüssel ist und wo ihr euch positionieren sollt als Schweiz, dann kommt doch zu einem Referat, das ich halte am 27. November 2025. Es geht genau um die Themen, wie soll sich die Schweiz in dieser geopolitisch unsicheren, außenpolitisch offenen Situation verhalten. Müssen wir uns anlehnen an die EU? Müssen wir uns anlehnen an die NATO? Müssen wir uns irgendwo mit den Amerikanern arrangieren oder vielleicht sogar mit den Chinesen etwas machen? Das ist das Thema von meinem Referat. Dominik, was sind dort die Einzelheiten?
Ja, ihr müsst euch unten dran anmelden. Es gibt einen kleinen Unkostenbeitrag. Wie du gesagt hast, am 27. November findet das statt im Glockenhof in Zürich, nicht weit vom Bahnhof weg. Und es fängt am 5:30 die Steueröffnung fängt's an. Das Referat ist dann am 6. Das heisst, ihr könnt alle aus der halben Schweiz kommen und ihr findet auch wieder den Heimweg.
Genau, das ist ja schön an der Schweiz. Das Land ist nicht so gross geworden. Deshalb können wir auch am Abend noch heimfahren. Das könnt ihr in Frankreich nicht. Das ist auch wieder etwas, das gegen Frankreich spricht. Seht ihr? Nein, aber wir reden jetzt gleich wieder über die grossen Gebilde, nämlich über die EU, unser Lieblingsgebilde. Und da hat die EU wieder interessante Regelungen neu vorgenommen, die speziell interessant sind für uns, Dominik.
Ja, der Bundesrat und die EU-Turbos sagen immer, wir brauchen die Rahmenverträge wegen der Stabilität oder wegen der Rechtssicherheit. Und ich muss dir wirklich sagen, seit ich jetzt da mein Thema wirklich noch ein bisschen tiefer reingehe, verfolge ich, was die EU-Kommission macht. Und sie hat jetzt heute endgültige Schutzmaßnahmen für Import von bestimmten Eisenlegierungen angeordnet. Das klingt jetzt noch nicht so wahnsinnig. Aber das Interessante ist, sie nimmt nicht einmal die EWR-Staaten Island, Norwegen und Liechtenstein aus. Sie sind auch betroffen, obwohl die einen Vertrag haben, einen EWR-Vertrag, wo drin steht, man darf nichts machen, wo irgendwie den Binnenmarkt gefährdet und so weiter. Man darf wirklich, man müsse Zusammenarbeit oder so pflegen. Und das ist der EU-Kommission einfach egal. Und das zeigt für mich wieder, oder die jetzt irgendwie von Rechtssicherheit schwadronieren oder von regelbasierter Zusammenarbeit mit unserem wichtigsten Nachbar. Das hat kürzlich Simon Michel in so einem Video auf Twitter irgendwie rausgelassen. Das gilt einfach für die EU-Kommission gar nicht. Für die Uschi von der Leyen ist das schlichtweg stinke egal. Und ich habe dann ein längeres Zitat von Karl Baudenbacher, ehemaliger Präsident vom EFTA-Gerichtshof und damit eben zuständig für das Funktionieren vom Binnenmarkt. Oder der sagt, klar, das ist eine Rechtsverletzung. Und zwar von der Warenverkehrsfreiheit, eine von den grossen vier Grundfreiheiten vom Binnenmarkt. Das ist der Uschi von der Leyen stinke gleich. Sie macht es einfach und da muss man einfach sagen, man kann schon hoffen auf irgendwie Stabilität oder so, aber man sollte gefälligst super anschauen, was die EU-Kommission tatsächlich macht.
Genau, das Argument natürlich Rechtssicherheit ist ja so eigentlich grotesk, wenn man gleichzeitig die dynamische Rechtsübernahme akzeptiert. Ich meine, die dynamische Rechtsübernahme heisst ja, dass man eine ständige Unsicherheit hat, in welche Richtung dass sich das Recht entwickelt.
Ja, und was man muss übernehmen. Wir
so akzeptieren, dass einer einseitig das Recht immer in irgendeine Richtung kann entwickeln, ohne dass wir es wissen, in welche Richtung. Also besser kann man Rechtsunsicherheit gar nicht definieren, als mit der dynamischen Rechtsübernahme. Also ist völlig absurd. Aber was mir auch noch ein wichtiges Anliegen ist, ich finde das Gejammer über die unsicheren Zeiten, ich habe es jetzt vorhin im Referat gesagt, aber das Gejammer ist so lächerlich. Weil erstens, wir haben jetzt nicht die schwersten Zeiten. Unsere Generation muss nicht die schwersten Zeiten erleben, die die Europäer hatten in den letzten 500 Jahren. Wir haben Kopfendeckel, schwierigere Zeiten gehabt, unsere Vorfahren, Napoleon, Hitler und so weiter. You name it. Also, es ist absurd, da irgendwie von Unsicherheit gross zu reden. Und das Zweite ist, ja, die Welt war immer unsicher gewesen. Sie hat sich immer bewegt. Es ist ja die Vorstellung, eine regelbasierte Ordnung. Wen hat es denn die gegeben? Bitte, bitte angeben, Datum, den Tag, wo es geht. Es hat nicht einen Tag gegeben, wo die regelbasierte Ordnung wirklich funktioniert. Es geht nicht. Die Welt ist viel zu, ja, vielleicht auch feindselig, klar, und die Interessen sind zu unterschiedlich. Aber es ist ja gleich, es funktioniert nicht. Es ist eine Chimäre von ein paar träumerischen Völkerrechtler, die das Gefühl haben, ihre Regeln sagen, das ist auch wichtig, sie werden nicht eingehalten. Jetzt sieht man noch etwas anderes. Wir haben über die EU geredet und über die Rahmenverträge. Es zeigt sich auch, dass die Leute, die die Rahmenverträge ums Verrecken wollen, alles machen, dass der US-Deal scheitert. Weil sie die Vorstellung haben, ich finde die falsch, ja, wenn die Amerikaner nicht mehr der Böhmermann sind, haben wir es nachher schwieriger, um die Rahmenverträge durchzubringen. Dominik, was ist da der Neueste?
Ja, ist verrückt. Also die SP sammelt jetzt bereits mit einer Petition Unterschriften gegen den sogenannten Trump-Deal. Und du siehst, wie sie es framen. Das ist grossartig. Und das alles nur, natürlich, weil sie ganz, ganz schlimm finden. Insbesondere die Behauptung, oder, man würde Sanktionen übernehmen. Und du erinnerst dich, unter der Administration Biden, der Botschafter Scott Miller, was hat er verlangt, dass die Schweiz Sanktionen übernimmt? Und weißt du noch, wer damals applaudiert hat und gesagt hat, es ist ein Skandal, dass der Bundesrat das nicht einfach so macht und so? Wer? Ich glaube, Cedric Wermuth war. Und sicher ist auch noch hinten dran Matthäa Meier und der Fabian Molina gestanden oder vielleicht noch Sibel Arslan von den Grünen oder wer auch immer, so genau weiß ich nicht mehr. Aber es ist einfach klar, oder? Es ist ein außenpolitisches Programm nach Lust und Laune. Und da muss man schon auch sagen, ich meine, dass wir Sanktionen von Amerika gegen Grüssel von dieser Welt mittragen, das ist auch der Normalfall. Das haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht, gegenüber der Sowjetunion. Das haben wir eigentlich immer gemacht. Wir haben einfach immer gesagt, wir machen das genau gleich wie bei der EU. Wir machen das nicht irgendwie im Vornherein oder so, sondern selbstverständlich prüfen wir das und wir machen mit, weil wir zu dem Westen gehören. Wir gehören zu dieser sauberen, schönen, freiheitlichen Hälfte, oder ist eben leider keine Hälfte, der Teil der Welt.
Genau, und ich kann mich wirklich auch noch gut erinnern, mit Tränen erstickter Vor Empörung bebender Stimme hat Cedric Wermuth bei einer Demonstration gesagt: Ich schäme mich für das Land, wo keine Sanktionen gegen Russland macht und so weiter. Das sind alles Sanktionen von den Amerikanern. Und es ist natürlich klar, das EDA, ja, das Departement, das man jetzt könnte eigentlich langsam auflösen, weil ich weiss nicht, was die überhaupt noch zu tun haben, aber ist ja gleich. Das EDA hat natürlich von Anfang an die Übernahme von diesen Sanktionen geframed als EU-Sanktionen. Dabei waren es amerikanische Sanktionen gewesen. Und der Joe Biden hat uns ja dann auch sogar öffentlich gelobt. Mhm. Und hat gesagt, wir hätten unsere Neutralität aufgegeben. Genau. Also wir haben dort gottverdeckelt Neutralität schon aufgegeben für die Amerikaner. Und jetzt, wenn es der Trump will, dann ist alles wieder anders. Nein, es ist so durchsichtig. Aber das Narrativ, ich muss sagen, passt wirklich auf. Das linke Narrativ ist: Die EU-Verträge sind gut und für das machen sie alles. Sie würden die direkte Demokratie für das aufgeben, während jede kleinste Konzession an die Amerikaner und teilweise sogar Konzessionen, die man schon lange macht, ist des Teufels und kommt gar nicht in Frage. Also es ist absurd und völlig, völlig unglaubwürdig.
Ja, das Entscheidende ist, bei diesem Deal, ich habe keine Rechtsübernahme gesehen. Ich habe kein Schiedsgericht gesehen, wo der Supreme Court dann muss fragen, wenn etwas nicht klar ist. Wir tun nicht irgendwie die Rechtsprechung vom Supreme Court tut das Bundesgericht auch nicht anwenden, wie zum Beispiel das Freizügigkeitsabkommen, wo sie sagen, das ist wichtiger als die Verfassung. Nein, es ist einfach, der Vergleich zu ziehen, ist hanebüchen. Also man weiss nicht recht, kommen sie nicht besser draus oder ist es wirklich, wirklich bösartig, wie sie dort Öffentlichkeit anlügen, das ist meine Frage.
Nein, ist auch nicht. Also besser auskommen sicher. Ob es jetzt gerade bösartig ist, weiss ich nicht. Es ist einfach propagandistisch und demagogisch. Also es ist einfach, es ist, und eben, es ist lächerlich. Also meine, einmal wollen wir Sanktionen, wenn es von den Demokraten kommt oder von der EU, und dann die gleichen Sanktionen sind nicht gut, wenn es von Trump kommt. Also ich meine,
ist doch klar.
Entschuldigung. Gut, gehen wir noch zu einem anderen Thema, das wir leider ein bisschen verpasst haben, weil letztlich ist es ja eigentlich etwas gewesen, was sogar lanciert worden ist von Bern einfach, nämlich von Toni Brunner, dass er gesagt hat im Spezialsendung, die wir gemacht haben letzte Woche, dass wenn da die Rahmenverträge nicht durchgehen, sondern eben durchkommen, während aber die Ostschweiz und die Innerschweiz, wie er sicher ist, ablehnen, dann müssen wir sich eine Sezession vorstellen. Dominik, was ist da zu sagen?
Ja, das hat jetzt die Runde gemacht. Einige Zeitungen haben darüber geschrieben. Der Uli Maurer hat das ja auch schon gesagt bei einem Podcast vom Liberalen Institut. Und grosse Empörung, all überall, das kann doch nicht sein und so weiter. Ich muss sagen, im Moment, das ist einfach ein Gedankenspiel gewesen von Toni Brunner. Aber letztlich, weißt du, wenn du das überlegst, woher das kommt, dann hat das schon mit einem Gefühl zu tun, wo, glaube ich, viele Kritiker von diesen Rahmenverträgen langsam haben und auch bei mir ein bisschen rum ist. Weißt du, Befürworter machen ja alles, sie wollen ja einfach das Ding ins Ziel bringen, oder? Das Ständemehren weglassen und dann möglicherweise mit 51% gewinnen, oder? Und so tun, wie wenn es bei diesen Verträgen nur um irgendwie Handelsverträge, Wirtschaftsverträge, und da habe ich alles schon gehört von der Befürworterseite. Und ich finde einfach, es sind wichtige Verträge, sie greifen tief ins Staatsverständnis und ins Funktionieren von der Schweiz ein. Und ich finde halt wirklich, so Verträge kann man nicht mit 51% durchbringen, weil dann 49% wirklich irgendwo durch eine Minderheit ist, eine grosse Minderheit, die einfach übergangen wird. Und aus dem Gefühl heraus kommt doch beim Toni Brunner, wie beim Uli Maurer, irgendwo durch dann das Gedankenexperiment, ja, dann müssen wir uns eigentlich überlegen, was mit dieser Schweiz weitergeht.
Ja, eben, ich verstehe den Frust, verstehe ich auch. Wobei, also noch ist nicht alle Tage Abend. Also wir werden die Rahmenverträge bekämpfen. Und ich bin sicher, wir können das auch gewinnen. Wir können es gewinnen, aber wir müssen es schaffen. Und das ist das Stichwort. Ich meine, wenn du an die FDP denkst, ich meine, die Delegiertenversammlung von der FDP, wer hat gewonnen? Die Welschen haben gewonnen. Warum? Weil die Welschen als Minderheit besser wissen, wie man sich wehrt und wie man sich organisiert. Und das sind halt die Ostschweizer, gerade die Ostschweizer, selber die Schuld. Ich meine, ich war auch bei der FDP St. Gallen. Ich meine, wenn ja die ganzen Regierungsräte und alle so Euroturbo-mässig rumlaufen, obwohl die Bevölkerung in der Ostschweiz wirklich sehr EU-skeptisch ist, dann muss man einfach sagen, ja, Ostschweizer, stehen mal früher auf, gehen früher arbeiten, tun mal ein bisschen euch organisieren. Ihr müsst nicht von der Sezession jammern, wenn ihr nicht mehr gute Arbeit macht. Und ich meine jetzt wirklich nicht den Toni Brunner und Uli Maurer, die weiss Gott genug Politik gemacht haben, völlig klar. Aber es gibt ja auch noch andere Leute in der alemannischen Schweiz, und ich rede extra alemannisch, die könnten kämpfen. Was ich aber auch absurd finde, ich meine, natürlich darfst du sagen, ich hätte gerne Sezession. Also logisch. Ich habe gestern einen Streit mit Roger Schawinski, der das Gefühl hat, das sei Landesverrat. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja das Argument der Russen gegenüber den Ukrainern. Die Russen finden ja auch, die Ukrainer dürfen nicht eine Sezession machen. Das ist eine Position von Putin. Du bist jetzt plötzlich auf der Seite von Putin. Es ist für eine Demokratie ziemlich eine schwierige Frage. Was machen wir, wenn jemand gehen will? Zum Beispiel, ich finde immer das beste Beispiel für mich Katalonien. Ich finde Katalonien, wenn die mit einer Abstimmung sagen, wir wollen mehrheitlich gehen von Spanien. Ja, ist das nicht? Das ist doch legitim. Das ist doch legitim. Auch wenn die Jurassier hätten wollen gehen, sollen wir als Schweizer einen Krieg machen, wenn die Jurassier wollen gehen. Das ist doch nicht Landesverrat.
Ja, nein.
Und jeder Kanton ist freiwillig in dieser Eidgenossenschaft. Und wenn es ihm nicht mehr gefällt, dann kann er auch gehen. Das ist nicht Landesverrat.
Und nur der Kanton Schweiz und ein paar andere haben noch nie der Verfassung zugestimmt. Wir sind sowieso unterdrückt seit 1848. Wir sind Gaza von der Schweiz. Oder? Uns tut man unterdrücken. Das Einzige, was wir halt nicht sind, wir sind nicht so terroristisch unterwegs. Aber ich finde auch, Sezession ist eigentlich ein Menschenrecht. Das ist klar. Wenn jemand wirklich sich entscheidet und wenn das insbesondere wenn das ein klarer Volksentscheid ist, dann hat man das zu respektieren. Also eben die Echauffierung jetzt auch von der Susanne Vinzenz Stauffacher auf 20 Minuten und natürlich vom Ober-EU-Turbo Simon Michel. Es ist natürlich klar, die müssen jetzt hier kommen. Aber es ist eigentlich ein liberaler Grundsatz, muss man den beiden FDP-Politikern sagen. Dass wenn jemand, wir sind eine Eidgenossenschaft. Das ist eigentlich, wer da nicht mehr dabei sein will bei dieser Genossenschaft und eine eigene Gründe. Dass das Folgen hat, die vielleicht für gewisse Kantone gar nicht so lustig sind, das müssen die sich Kantone sich überlegen, bevor es geht, oder? Also am Schluss hat Schottland bei der Abstimmung Nein gesagt zum Exit aus dem Vereinigten Königreich, weil sie plötzlich gemerkt haben, oh, da wären alle die tollen Industrie, die Werften, die nur einen Auftrag von der Royal Navy haben, die sind dann vielleicht weg oder so. Und das Öl vielleicht auch. Und dann sind wir vielleicht gar nicht so wohlhabend, wie wir gemeint haben. Also die Diskussion, die kommt dann, wenn wir darüber entscheiden. Aber im Grundsatz ist es ein Recht.
Genau, und es ist natürlich auch ein ganzes, wie soll ich sagen, es ist eben wirklich ein interessantes Thema, weil ehrlicherweise der Sonderbund eigentlich auch legitim war. Wenn der Sonderbund, und dort ist es ja nicht um Sezession gegangen, sondern es ist ja nur darum gegangen, dass die Kantone in der Innerschweiz gefunden haben, wir wollen die Zentralisierung nicht in Bern, wir wollen keinen liberalen Bundesstaat, sondern wir wollen unsere Souveränität behalten. Die meisten Innerschweizer Kantone waren ja viel demokratischer als die reformierten Kantone, die gegen sie noch einen Krieg geführt haben. Ich meine, das waren alles Landsgemeindekantone, also viel demokratischer, wo alle Männer Stimmrecht hatten, Männer, aber alle, oder? Also auch dort muss man sagen, es ist an sich von der liberalen Mehrheit nicht legitim gewesen. Sie haben einfach einen Krieg geführt und geschaut, dass das Land so zusammenbleibt. Das Gleiche ist in Amerika übrigens. Also der Bürgerkrieg, eigentlich hätten die Südstaaten schon können sagen, wir machen eine Sezession. Ich bin froh, dass der Lincoln den Krieg geführt hat, vor allem weil er die Sklaverei damit auch abgeschafft hat. Aber wie gesagt, es ist eine interessante Frage intellektuell. Es ist gar nicht so einfach zu lösen und einfach da Landesverrat bäcken, wie Susanne Vinzenz, mein Gott, also wieder mal ein Geschichtsbuch lesen. Soviel ich weiss, hat sie nämlich jetzt gerade eins bekommen von mir. Deshalb sollte sie jetzt das mal lesen. Dann wüsste sie, dass es eben ein bisschen komplizierter ist. Gut, in dem Sinn, das war Bern einfach gewesen, an dem 18. November 2025. Ja, Dominik Feusio, Markus Somm auf nebelspalter.ch. Könnt uns abonnieren und, was ganz wichtig ist, wie immer, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. In dem Sinn, bis morgen, gleiche Zeit, gleicher Kanal. Das war Bern einfach gewesen.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch